Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ich kann mich noch sehr gut an den Bio-Unterricht in der 11. Klasse erinnern. Wir haben da so mikroskopiert und wir hatten den Auftrag, ein Mikroskop kennenzulernen. Ich finde Mikroskope wirklich spannend. Man kann da eine Menge mit sehen. Und damals meine Mitschülerin und ich, wir hatten immer so einen Zweiertisch, an dem wir experimentieren mussten, haben beschlossen, wir wollen mal unser Blut untersuchen. Das war so nicht von der Lehrerin gewollt, aber wir haben gesagt, ja, wir machen das trotzdem. Sie hatte irgendwie so eine Stecknadel in ihrem Etui dabei und dann habe ich da in ihren Finger reingestochen und dann einen Tropfen Blut herausgequetscht. Wir haben das unter dem Mikroskop betrachtet und waren wirklich, ja, was soll ich sagen, wir waren begeistert. Es ist ja schon spannend, was man unter dem Mikroskop, unter so einer großen Vergrößerung alles sieht. Und die Schulmikroskope sind dann doch etwas anderes als die Mikroskope, die man so zu Hause als Kind mal irgendwann hatte. Unter diesen Mikroskopen sieht man dann so Blutplättchen und Blutkörperchen und man realisiert, das sind die kleinen Dinger, die überhaupt mein Leben erst ermöglichen. Das sind diese kleinen Dinger, die mein Gehirn und meine Muskeln und alles, was ich bin, mit Sauerstoff versorgen. Und die sind mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Um Dinge zu verstehen, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen, ist es auf jeden Fall immer mal wieder hilfreich, einen Vergrößerungsblick draufzulegen, draufzuwerfen. Oder aber in Zeitlupe sich Dinge anzuschauen. Da haben wir es ja auch schon, ne? Eine Zeitlupe. Wir gucken uns Dinge genau an, vergrößern sie. In fast allen Sportarten ist die Zeitlupe heute ein unverzichtbares Argument. Egal, ob es um einen Judo-Wettkampf geht, um einen Tennis-Wettkampf, um Fußball, um Schwimmen, die Zeitlupe ist elementar. Warum? Um die Dinge sich genau anzuschauen, zur Not verlangsamen, Pausetaste drücken. Man denke nur an die Zielfotos bei der Tour de France oder so. Das ist ja manchmal nur eine Haaresbreite an Radlänge, die dann über den Zielstreifen fährt. Was wäre das ohne Zeitlupe, ohne Pausetaste? Wir könnten wahrscheinlich oft keinen Sieger feststellen. Die Zeitlupe, die Verlangsamung, das Vergrößern scheint mir beim Pfingstereignis auch angemessen zu sein. Warum? Naja, ich beobachte, dass zumindest bei mir und auch in vielen Gesprächen, wenn wir über Pfingsten reden, dann geht das ungefähr so. Am Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgeschüttet, danach haben die Jünger relativ freimütig von den großen Taten Gottes berichtet, Petrus allen voran. Danach wurde die erste Gemeinde gegründet, danach ging Paulus auf Missionsreise, dann gab es 2000 Jahre Kirchengeschichte und nun sitzen wir in der Stadtmission und freuen uns darauf, dass wir hoffentlich bald wieder miteinander ein Sommerfest und Grillfest feiern können. In ungefähr dieser Geschwindigkeit gehen wir über das Pfingstfest hinweg und sind ganz schnell bei uns im Heute, Hier und Jetzt. Und natürlich sind wir dankbar, dass der Heilige Geist gekommen ist. Aber könnte es sein, dass wir dabei eine ganze Menge übersehen? Also drücken wir mal auf die Stopptaste. Denken wir nicht gleich an das nächste Grillfest, was hoffentlich bald kommt, sondern spulen nochmal ganz zurück an den Anfang. Letzte Woche, ja, haben wir die Pfingstgeschichte gehört. Der Heilige Geist wurde ausgeschüttet, Windbrausen, Feuerzungen. Und ja, die Jünger sind hinausgegangen und haben in vielen verschiedenen Sprachen von den großen Taten Gottes berichtet. Was waren die großen Taten Gottes? Auszug aus Ägypten, Befreiung des Volkes Israel, Bundesschluss am Sinai und dann wird das Ganze noch weitergebracht von Petrus bis hin natürlich Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi, Himmelfahrt. Die großen Taten Gottes werden berichtet. Und genau hier gucken wir uns jetzt mal die nachfolgende Situation genau an. Petrus hat erzählt und jetzt kommt unser Predigttext, den wir auch mit hier vorne verfolgen können. Petrus endet seine Predigt, seine Ansprache zu Pfingsten mit diesem Satz. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und jetzt kommt es. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allem, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Soweit der Predigttext. Und hier verlangsamen wir, hier gucken wir genau hin. Und wir legen unsere Zeitlupe auf zwei Worte. Denn an diesen können wir das Wirken Gottes, das Wirken seines Geistes sehr, sehr schön nachvollziehen. Es ist letztlich der Moment, wo Leben entsteht. Ich würde es sogar so bezeichnen, es ist der Moment der Kernschmelze. Das ist der alles entscheidende Moment, wie die Geschichte weitergeht. Hören und Herz. Hören und Herz. Um diese zwei Worte soll es gehen. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Wenn wir das Wort hören untersuchen, dann stellen wir fest, dass das Wort hören schon allein in der deutschen Sprache ja ein unglaublich facettenreiches Wort ist. Genauso letztlich wie in der hebräischen und auch in der griechischen Sprache. Das Wort hören ist in der Bibel fest verankert. Und sein hebräisches Pendant heißt Shema. Da müsste es schon bei dem einen oder anderen klingeln. Dazu werden wir auch gleich noch kommen. Das Shema, hören. Hören ist im Alten Testament allein über 1150 Mal vorhanden. Über 1150 Mal gibt es das Wort hören. Und zwar nur in der Form. Es gibt noch andere Formen des Hörens, auch noch andere Worte für hören. Aber nur das Shema kommt 1155 Mal im Alten Testament vor. Da wissen wir schon, es geht tatsächlich relativ viel ums Hören. Und ein Kontext, wo das Hören eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, ist die Erinnerung an die Gabe der 10 Gebote. Erinnerung an die Gabe der 10 Gebote. Genau, kommt zwischendurch mal im Konfi-Unterricht vor. Die 10 Gebote stehen an zwei Stellen, nämlich einmal im 2. Buch Mose und einmal im 5. Buch Mose. Und im 5. Buch Mose erinnert Mose das Volk an die Gabe der 10 Gebote. Mehr noch, er erinnert an das ganze Geschehen rund um die Gabe der 10 Gebote, denn die Gabe der 10 Gebote steht ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern es ist eigentlich, ja, das letzte Große einer langen Geschichte. Mose erinnert die Leute, sein Volk daran, dass Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Gnade heißt Befreiung und das ist der Vorläufer von allem. Gott wendet sich seinem gefangenen Volk, was unter Zwangsarbeit leidet, zu und sagt, ich werde euch befreien und er beweist es. Er holt sie aus der Macht eines verbrecherischen Königs heraus, eines brutalen Königs, führt sie hinaus und hat ein Ziel mit ihnen, nämlich das gelobte Land. Und die Israeliten dürfen sehen, was Gott gemacht hat, und daraufhin bietet Gott ihnen einen Bund an. Könnt ihr etwas frei sagen? Guckt mal, ich bin der Mächtige, ich habe mich als der viel Mächtigere erwiesen, ich stehe über Pharao und ich biete euch an, mit euch das Leben zu gestalten. Das Volk sagt, juhu, und dann gibt es dazu eben ein Regelwerk, nach dem Gott sich vorstellt, wie Leben zu funktionieren hat. Wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, auch das wäre eine eigene Predigtreihe wert, dann sind das ja letztlich nicht, wir müssen es weniger als Gebote sehen, sondern eher als Weisungen. Das sind gute Ideen, wie Leben zwischenmenschlich und zwischen Gott und mir funktionieren kann, ohne dass es ständig Mord und Totschlag gibt. Und diese Gabe Gottes, die wird in einem sehr wichtigen Glaubensbekenntnis von Israel zusammengefasst, nämlich aus dem 5. Buch Mose. In dem Kontext der Gabe der 10 Gebote heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Das ist das Hören des Volkes Israels. Und wisst ihr, wann diese Gabe, dieses Hören auf diese Gebote gefeiert wird? Wir haben es letzte Woche in der Moderation schon gehört, am Pfingsten. Pfingsten ist ja keine christliche Erfindung, sondern das Pfingstfest gab es auch bei den Israeliten, das Schavutfest. Und an diesem Fest wurde an die Gabe der 10 Gebote, an diesen Bundesschluss erinnert. Und diesen Bundesschluss sollten die Israeliten hören und beherzigen, ihr Leben danach ausrichten. Es sind eben genau die Weisungen, die zum Leben führen. Gott lieben und damit zum Segen werden für alle Völker. Das ist eine Kernbotschaft immer wieder. Es geht nicht nur um Israel. Es geht immer um mehr. Israel hatte immer einen Auftrag. Wir haben es schon so oft gehört. Segen zu sein für alle. Das mit dem Hören hat leider nicht so ganz geklappt in der Geschichte des Volkes Israels. Das mit dem Hören war schwierig. Sie haben eben nicht das Leben nach den Geboten, nach dem Bund Gottes ausgerichtet. Irgendwie ist das schiefgelaufen. Und das hatte eine Konsequenz, die wir uns vor Augen halten müssen. Und zwar ist darüber das Herz leider hart geworden. Das Nichthören hat ein hartes Herz zur Folge. Das Alte Testament spricht in diesem Kontext gerne auch vom versteinerten Herz. Und was ist ein versteinertes Herz? Es ist tot. Es ist nicht mehr lebendig. Ein totes Herz kann keine Beziehung führen. Das ist übrigens auch etwas, was Gott immer wieder halt auch anprangert. Ihr versucht euch zwar dann irgendwann an die Regeln zu halten, aber schlussendlich ist die Beziehung zwischen mir und euch tot. Totes Herz. Regel allein macht keine Beziehung. Wer seine Ehefrau fragt, wie weit darf ich denn gehen in meinem nächsten Flirt, der hat Ehe nicht begriffen. Da ist die Beziehung tot, obwohl ich vielleicht die Regel halte. Das Herz bedarf einer grundlegenden Transformation. Und diese grundlegende Transformation wird im Alten Testament immer wieder angekündigt. Zum Beispiel in Hesekiel 36, 26. Das sind übrigens so Stellen, die kann man sich mal merken. Ich weiß, dass Merken und auswendig lernen in der heutigen Zeit nicht mehr so beliebt ist, weil man hat ja alles, wo habe ich es, da liegt es, alles im Handy parat, ne? Mit auswendig lernen komme ich im Kinder- und Jugendbereich, im Konfi-Unterricht echt an Grenzen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass auswendig lernen durchaus einen großen Sinn hat. Gerade wenn man mit Menschen unterwegs ist, die ins Alter kommen, merkt man, was man in der Jugend gelernt hat, ist oft präsent. Ob das Lieder sind, ob das Bibelverse sind, das bleibt hängen. Ob ich im Alter noch ein Handy bedienen kann, das sei mal dahingestellt. Aber manches bleibt, das weiß ich von meiner Oma, hängen, was man früher gelernt hat. Und das sind so zwei Stellen, die ich euch lese, die kann man sich mal merken. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Oder auch sehr berühmt und ganz wichtig, Jeremia 31, 31 kann man sich super gut merken. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott selbst schreibt seine Idee von Leben, von gutem Leben in das Herzen, in die Herzen von Menschen. Das will er tun. Das ist die Prophezeiung. Das ist die Ankündigung. Und warum? Weil er die Menschen liebt. Und was passiert nun an Pfingsten? Und damit kommen wir wieder zurück an die Anfangsbetrachtung. Es passieren zwei Sachen, einmal aktiv, einmal passiv. Die Leute hören. Sie hören zu. Sie hören und sehen, was passiert ist. Und dann geht es ihnen mitten durchs Herz. Zuhören, aktiver Teil. Ich kann mich entscheiden, zuzuhören. Ich kann auch mich entscheiden, nicht zuzuhören, wegzuhören. Das ist eine Entscheidung, die kann ich treffen. Aber dass es mir durchs Herz geht, ist ein passiver Teil. Da geschieht etwas in mir. Sie werden getroffen. Das Spannende ist, letztlich wiederholt sich eine Situation viele tausend Jahre später, nämlich wieder ist das ganze Volk versammelt. Wieder sind sie alle da, um dem Bund Gottes mit dem Volk zu gedenken. Das Pfingstfest war ein Pilgerfest, das heißt, die Israeliten, die Juden kamen aus allen Teilen der damals bekannten Welt nach Jerusalem, um Gott anzubeten, um daran zu denken, dass er mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Sie kommen, um zu feiern und werden Zeuge und werden mit hineingenommen in das, was in Hesekiel angekündigt ist, was in Jeremia angekündigt ist, was in Joel angekündigt ist. Sie werden mit hineingenommen in das, was Gott versprochen hat, nämlich, dass er seinen Geist gibt und dass diesmal mit dem Hören klappt und es in ihr Herz fällt. Ich will euch ein neues Herz geben und sie werden getroffen in ihrem Herzen. Es durchsticht sie, könnte man da übersetzen, es durchsticht, durchbohrt ihr Herz. Das klingt schwer nach Herzoperation, das klingt schwer nach Transformation, das klingt schwer nach Hesekiel. Ich will euch euer steinernes Herz rausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und Gott hat das gesammelt. Gott hat das vorbereitet. Dafür konnte das Volk Israel ja nicht. Sie kamen, weil sie gepilgert sind, weil sie Gott anbeten wollten. Und auf dieses Fest hat Gott seinen neuen Bund gelegt. Er hat durch seinen Geist, und das ist tatsächlich etwas, was wir nicht machen können, das Herz verändert. Und daraus, aus diesem Geschehen, das Gott wirkt, erfolgt nun wiederum ein aktives Geschehen des Menschen. Wir haben den Ablauf, hören aktiv, ins Herz passiv. Und jetzt kommt die Antwort, das ist wieder aktiv. Sie fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Kehrt um, tut Buße. Das ist nun wieder mein Schritt oder der Schritt der da anwesenden Menschen, der getan werden kann. Die Umkehr und damit auch die Gründung der Gemeinde ist letztlich nichts anderes als die lebendige Antwort auf das Gehörte und auf das Wirken des Geistes. Dass wir heute hier sitzen, ist letztlich die Antwort auf das, was wir mal gehört haben. Und damit komme ich zu einem sehr persönlichen Teil. Ich möchte euch persönlich einige Fragen mitgeben. Wann war dein Pfingsten? Wann war dein persönliches Pfingstfest? Wer war dein Petrus? Wer hat dir berichtet von den großen Taten Gottes? Wann hast du Gottes Stimme an dich vernommen? Was war deine Kernschmelze? Denkt mal ganz kurz drüber nach. Wann habt ihr Gottes Stimme vernommen? Wann war dein Pfingstfest? Hältst du diese Stimme lebendig? Oder sind inzwischen andere Stimmen lauter? Ich muss euch nichts über die Stimmen erzählen in unserem Leben. Die kennt jeder von uns. Der Alltag ist brutal laut. Der schreit einen förmlich an. Auch der Alltag eines Pastors ist brutal laut. Und vieles kommt unter geistlichem Deckmantel her, was meint, es wäre alles wichtiger, als die Stimme Gottes zu hören. Ihr kennt eure persönlichen Stimmen, die euch wegbringen von der sanften und lebensspendenden Stimme Gottes. Folgst du noch dieser Stimme, die du mal gehört hast? Was hält dich auf? Was lässt dich wanken in deiner Berufung? Und wäre es vielleicht Zeit, seine Ohren wieder auszurichten auf diese Stimme, die damals zu dir gerufen hat? Vielleicht brauchst du einen Bruder, eine Schwester, die dich daran erinnert, das war nicht alles Kokolores, was du mir damals erzählt hast. Das war Gottes Reden an dich. Erinnere dich. Ich ende die Predigt mit einer Ermahnung. Ja, mit einer Ermahnung. Der gewiefte Zuhörer, der weiß natürlich, dass Ermahnen im Griechischen auch ermutigen heißt. Ja? Also seht es auch als Ermutigung. Aber ich glaube, ich möchte heute eher das mahnende Wort an euch richten. Aus Hebräer 3, Vers 7. Denn das Zuhören ist durchaus eine aktive Geschichte. Ich kann mich dazu entscheiden, zuzuhören. Ich kann mich entscheiden, wegzuhören. Wenn ich weghöre, dann ist es schwierig. Darum, wie der Heilige Geist spricht im Psalm 95, 7 bis 11, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Nein, Verstockung ist nicht immer ein passives Geschehen. Ich kann selber dazu beitragen, dass ich verstocke. Ich kann aber auch zuhören. Nochmal, und damit ende ich. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Amen. Ich möchte als Antwort auf das Gehörte mit dem lebendigen Gott reden. Und dazu stehen wir auf. Herr Jesus Christus, du sprichst zu uns, du hast zu uns gesprochen. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass du lebendig bist und nicht tot. Dafür, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir bitten dich, dass das, was wir gehört haben, in unseren Herzen Fahrt aufnimmt und uns immer wieder zur Buße ruft, zur Umkehr ruft, zur Nachfolge ruft. Herr, schreibe du selbst durch deinen Geist jeden Tag neu in unsere Herzen. Schreibe in unsere Herzen deine Weisung vom Leben, deine Idee vom Leben. Schreibe in unsere Herzen die Liebe, nicht die egoistische, selbstsüchtige Liebe, sondern deine göttliche Liebe, die das Wohl des anderen Menschen sucht. Transformiere unser Herz jeden Tag neu und lass es dir ähnlicher werden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns aussendest in diese Welt hinein, in unsere Stadt hinein, um deine Liebe zu verkünden allen Menschen. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Und lass diese Gnade und Barmherzigkeit einziehen in unsere Gesellschaft, die so sehr gespalten ist, die sich anschreit und immer jeder alles besser weiß und das auch nicht vor uns halt macht als Gemeinde. Wir bitten dich, dass wir lernen von dir und deiner Dreieinigkeit und wie du mit dir selbst umgehst. Lass uns lernen von der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir beten für unsere Politiker, die Entscheidungen treffen müssen in einer Zeit, die kompliziert ist. Schenke ihnen deine göttliche Weisheit. Wir beten um Einigkeit in Zeiten von verbaler Gewalt. Wir beten darum, dass du uns lehrst, weniger zu besitzen, damit alle einen guten Planeten haben. Wir bitten dich, dass du uns lehrst, unseren Wert nicht an unserem Besitz festzumachen, sondern an dir allein. Und alles, was wir nicht in eigene Worte legen können, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.